Wir haben ja alle verschiedene Mentalitäten oder naturelle. Neigen wir stärker oder weniger stark zu einer bestimmten Ordnung? Wir fühlen uns wohl, wenn uns alles, was uns bekannt ist, oder alles, was uns begegnet, möglichst bekannt ist. Möglichst wenig Unvorhergesehenes auf uns zukommt. Das wirkt störend. Ordnung gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Das ist auch richtig so. Paulus selbst schreibt in Korinther, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Somit hat Ordnung auch etwas mit Frieden zu tun. Nun gibt es aber im Leben eines Christen und im Leben der Gemeinde Erscheinungen, die unseren natürlichen Empfinden entgegenlaufen. Dinge, die unsere Ruhe, unsere Gleichförmigkeit stören. Wer nämlich Christ ist, der sollte beweglich und offen sein. Er muss sich vom Willen Gottes prägen lassen. Und deshalb fordert Paulus die Gemeinde in Thessaloniki auf, dem Heiligen Geist den nötigen Raum zu geben. Im 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 5, Vers 19. Wiederum ein ganz kurzes Wort. Den Geist dämpft nicht. Den Geist dämpft nicht, fordert er die Thessaloniker auf. Ich habe das überschrieben, noch fast länger als der Paulus. Den Geist löscht nicht, kommt dann noch dazu. Oder gesunde geistliche Beweglichkeit. Wir werden zuerst sehen, dass das Feuer entfacht ist. Ich werde uns auffordern, das Feuer brennen zu lassen. Den Geist dämpft nicht, oder dem Grundtext entsprechend, den muss man übersetzen, den Geist löscht nicht aus. Dieses Wort wird normalerweise dafür verwendet, um das Löschen eines Feuers zu beschreiben. Und dass Paulus gerade in diesem Zusammenhang dieses Wort löschen verwendet, ist nicht besonders verwunderlich. Denn bereits Johannes der Täufer sagte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber kommt, das ist Jesus, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Jesus selber sprach von diesem Feuer. Vor seiner Hinrichtung erzählte er den Jüngern, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss zuvor mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir bange, bis sie vollbracht ist. Die Absicht von Jesus war also, ein Feuer in Brand zu setzen dieser Welt. Sogar Jesaja machte auf diese Zeit schon aufmerksam in Jesaja Kapitel 4, Vers 4. Da lesen wir, wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen wird durch den Geist und der Geist, der richtet und ein Feuer anzünden wird. Schon Jesaja hat von diesem Feuer gesprochen, das auch über diese Erde sich entzünden wird. Aber eben, zuerst musste das Problem der Schuld gelöst sein, bevor das Feuer auf dieser Erde angezündet werden konnte. Und das ist die Taufe, von der Jesus hier spricht, vor der ihm so bange ist. Denn er spricht von seinem Tod am Kreuz, den er für uns Menschen erlitt, um unser Problem der Schuld zu lösen. Für uns Menschen, für dich und mich, ist er ans Kreuz gegangen. Paulus beschreibt das sehr eindrücklich, was da geschehen ist im Kolosserbrief. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Man spricht heute gar nicht mehr gern von Sünden. Aber wer sein Herz kennt, weiß genau, was Sünde ist. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und hat ihn an das Kreuz geheftet. Er hat den Schuldbrief genommen. Er spricht hier in Kategorien des Rechts. Ein Schuldbrief, der über unserem Leben steht, den hat er genommen und hat ihn an das Kreuz geheftet. Er hat die Rechnung bezahlt für dich und mich. Und erst nach dieser Taufe wurde der Weg für den Heiligen Geist geöffnet. So sagt Jesus seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, und da spricht er vom Heiligen Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Das heißt, es ist besser, mit dem Tröster zu leben, als mit Jesus. So versteht es auf jeden Fall Jesus. Jesus sieht einen qualitativen Fortschritt, wenn er weggeht und der Heilige Geist an seine Stelle tritt, für uns Menschen hier. Und nachdem er nun für unsere Sünden gestorben ist, Jesus am Kreuz, ist der Weg frei, dass der Heilige Geist im Menschen Einsitz nimmt. Nun kann sich das Göttliche mit dem Menschlichen verbinden. Erst jetzt, weil das Menschliche durch den Tod Jesu gereinigt wurde. Vorher war das unmöglich. Und am Pfingsten geschah der einmalige Aufbruch, die Ausgießung des Heiligen Geistes in Zungen wie Feuer. Auch wieder das Bild des Feuers. Sichtbar das Feuer, das nun über diese Erde kommt. Und am Pfingsten wurde dieses Feuer angezündet. Und seit diesem Tag gilt für jeden Menschen, der, was Jesus seinen Jüngern lehrt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wunderbares Wort. Gott wird Wohnung bei uns nehmen. Er kommt zu mir hinein und deshalb spricht die Schrift so oft vom Tempel des Heiligen Geistes und meint uns als Gemeinde Jesu oder sogar uns als einzelne Persönlichkeiten. Gott lässt sich im Menschen nieder. Er nimmt Wohnsitz im Menschen durch den Heiligen Geist. Ist es da verwunderlich, wenn die Schrift dann von Feuer spricht? Dieses Feuer brennt bis zum heutigen Tage. Seit Pfingsten brennt dieses Feuer und es ist genau dieses Feuer, das die Gemeinde Jesu vorantreibt. Der Heilige Geist baut Gemeinde. Das ist die Sichtweise der Apostelgeschichte. Wohnt der Heilige Geist in dir? Paulus schreibt den Römern, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wenn? Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Mit dem steht und fällt, was wir sind. Vielleicht hast du den Namen, dass du lebst, aber du bist trotzdem tot. Wie Jesus über die Gemeinde in Sardes sagen muss, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, ein Wort, das in unserer Zeit, in unserem christlichen Abendland, hohe Aktualität hat. Wie viele haben den Namen, dass sie leben, Christen, aber sind tot. Warum? Weil sie nicht versöhnt sind mit Gott und der Heilige Geist nicht in ihnen wohnt. Dann bin ich tot. Ich habe nur den Namen, dass ich lebe, aber da lebt nichts. Nichts, was Leben bewirkt. Nur wer im Heiligen Geist lebt, lebt wirklich. Diesen Geist bekommen wir, wenn wir uns Gott voll und ganz zuwenden, so wie es Petrus zu denen sagt, die fragen nach seiner Botschaft, was sollen wir tun? Sie wollten gerettet werden und Petrus sagt, tut Buße, aber man kann das auch anders übersetzen, ändert euren Sinn, ändert eure Gesinnung und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und dann, wenn diese Versöhnung stattgefunden hat, dann ist der Mensch gereinigt und dann, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Dann kann sich das Göttliche mit dem Menschlichen verbinden. Wer umkehrt und auf Gottes Wort hört, der wird gerettet.
Hat Gott in dir schon Wohnung gefunden? Denn wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Der Wunsch von Jesus ist, dass in dir dieses Feuer entflammt, dass es zündet und du neues Leben in dir erwacht. Als zweites, lasst das Feuer brennen. Paulus greift also dieses Bild vom Feuer auf mit dem Begriff löschen. Der Heilige Geist ist ein Feuer, das in uns brennt. Dieses Feuer ist die treibende Kraft des Gläubigen. Wie Paulus den Römern schreibt, denn welche der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder. Dieser Geist ist aber kein Sklaventreiber, sondern wir können uns leider diesem Treiben entziehen, indem wir auf seine Leitung nicht reagieren. Treffender müsste man diesen Vers übersetzen, denn alle, die vom Geist Gottes sich leiten lassen, sind Söhne Gottes. Alle, die sich leiten lassen. Leitung Gottes durch den Heiligen Geist geschieht nicht durch Gewalt. Gott will nicht eine Herde, die er antreiben muss, die er immer pushen muss, die er praktisch wie ein General befehlen muss. Er möchte ein Gegenüber. Gott möchte Freiwillige, die ihm freiwillig folgen, die aus freien Stücken handeln. Der Geist Gottes ist eben kein knechtischer Geist. Manchmal wünschen wir uns ja und fänden es schön, wenn der Heilige Geist in uns alles so automatisch wirken würde, dass wir so wie kleine Roboter über die Welt schweben, keinen Fehler mehr machen, kein Problem, keine Entscheidung, alles läuft automatisch, inklusive Gefühlen, immer richtig. Das ist so die schöne Vorstellung, die wir haben und die wir uns manchmal wünschen. Herr Gott, warum hast du mich nicht zu so einer Marionette gemacht, die immer genau richtig läuft? Warum habe ich noch meinen Verstand? Warum kann ich noch meinen Willen durchsetzen? Es geht eben nicht so. Gott wollte ein Gegenüber, nicht Marionetten. Denn der Heilige Geist übernimmt die Führung im Leben des Gläubigen nur in dem Maß, wie der Christ sich seiner Führung anvertraut und sein Leben unter die Herrschaft Gottes stellt. Nur in diesem Maß. Darum muss Paulus die Thessaloniker auffordern, den Geist nicht zu löschen, dem Feuer Gottes Raum zu lassen. Zwei Aspekte, betone zwei, es gäbe ja viele, man könnte ein Seminar darüber machen, aber zwei Aspekte möchte ich herausgreifen, um aufzuzeigen, wie wir dem Geist Gottes den nötigen Raum geben. Das eine, wir geben dem Heiligen Geist Raum, indem wir Gottes Wort beachten. Eine handfeste Art festzustellen, ob man dem Heiligen Geist Raum gibt oder ihn löscht, gründet in der Bedeutung, die wir dem Wort Gottes geben. Denn durch die ganze Bibel wird bezeugt, dass das Wort Gottes Geist ist. Und ganz prägnant im Epheserbrief, Epheser 6, Vers 17, und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Diese Waffenrüstung Gottes im Epheser 6 hat nur eine Angriffswaffe, das Schwert. Und das Schwert ist das Wort Gottes. Das heißt, lese ich im Wort Gottes, so spricht Gott durch den Heiligen Geist unmittelbar zu mir. Der Geist Gottes spricht mich an in dem geschriebenen Wort Gottes. Und wie das vonstatten gehen kann, möchte ich auch nur exemplarisch an einem kleinen Beispiel aufzeigen. Ich möchte hier die Begebenheit mit Ananias und Sapphira aufgreifen. Eine tragische Geschichte. Die zwei haben ihr Land verkauft. Die Gemeinde ist neu entstanden. Sie haben ihr Land verkauft und bringen das Geld den Aposteln und legen das Geld ihnen zu Füßen und vermitteln, dass sie alles, was sie von dem Land bekommen haben, alles Geld ihnen jetzt zu Füßen legen. Dabei haben sie etwas zurückbehalten. Nur vorneweg, das Problem war nicht, dass sie nicht alles gegeben hatten. Sie hätten alles behalten können, da hätte Gott nichts dagegen gehabt. Aber sie haben Heuchelei oder Lüge oder wie man das auch nennen will, praktiziert. Sie haben in der Öffentlichkeit und vor Gott gelogen. Jetzt geschieht etwas ganz Tragisches. Jetzt fällt praktisch dieser Ananias tot um. Dann kommt seine Frau, erzählt dasselbe und diese Frau wird auch herausgetragen und beerdigt. Gott hat ganz massiv eingegriffen. Eine der wenigen Stellen, wo wir sehen, dass Gott sofort straft. Und jetzt, nach Ananias und Sapphira, haben wir nichts mehr dergleichen in der Schrift. Es begegnet uns nicht mehr so ein plötzliches Strafen. Es begegnet uns auch nicht in der Gemeinde. Ich weiß auch nicht, ob ich hier stehen würde, hätte Gott so schnell gehandelt in gewissen Situationen in meinem Leben. Aber was will der Heilige Geist uns jetzt sagen? Was soll das jetzt bedeuten? Ich möchte bitten, dass... Also ich kann das schnell selber machen. Ich habe hier eine Folie gemacht und wer das möchte, ich habe das auf A5-Blättern, so neben den Listen, wo man sich für Kassetten eintragen kann, wer möchte, kann das dann mitnehmen. Gott hat eine Ordnung. Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel von Ananias und Sapphira. Keine Lüge und Heuchelei. Das ist Gottes Anweisung, Gottes moralisches Gebot. Und jetzt geschieht in dieser Erzählung, oder was dieser Gemeinde geschehen ist, eine Bekräftigung, dass Gott jetzt mal beispielhaft handelt und sagt, das ist mein Tarif für Heuchelei. So sehe ich das. So ernst nehme ich das. Und dann wird das aufgeschrieben. Und wir sagen an dem Wort, das ist das Wort Gottes. Und wir lesen diese Geschichte von Ananias und Sapphira. Und wenn ich dann merke, dass ich in Heuchelei lebe oder in Lüge, dann soll ich erschrecken und erkennen, das ist Gottes Tarif. Da spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, du Jürg, so müsste Gott reagieren. Das ist die Rechnung, die du bekommen solltest. Jetzt bring diese Angelegenheit in Ordnung. So spricht das Wort Gottes zu uns. Wir haben oft den Eindruck, dass Gott uns speziell noch Anweisungen geben müsste. Wer das so hat, also wer meint, Gott müsste ihm immer spezielle Anweisungen geben, der sollte sich das zu Herzen nehmen. Wenn ich lüge, wenn ich Heuchelei, wenn ich heuchle, dann brauche ich nicht von Gott noch eine spezielle Einladung, es zu lassen oder in Ordnung zu bringen. Dann ist es vom Wort Gottes her klar, schwarz auf weiß. Und ich kann sogar noch bei einigen Beispielen sehen, dass Gott nicht nur eine Ordnung eingesetzt hat, sondern dass es ihm zutiefst ernst ist und dass er das nicht duldet. Bei Gottes Weisungen, ja, das ist noch der Vers, was die Begründung eigentlich, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Wir sollen aus dem Wort lernen und nicht warten, bis Gott massivere Mittel anwenden muss, um uns dann vielleicht mal noch die Kurve zu kriegen, dass wir es einsehen. Wer Gottes Weisungen in seinem Wort Folge leistet, der wird dem Heiligen Geist den Platz geben, der ihm auch zusteht. Jetzt kann man vielleicht das wieder ausmachen. Im Epheserbrief lesen wir eine ähnliche Stelle, Epheser 4, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Da sehen wir ja schon, wie man den Geist betrüben kann, indem man eben Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung lebt. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und einmal mehr kann man das zusammenfassen mit dem Wort aus dem Jakobusbrief: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wenn ich gelogen habe, wenn ich betrogen habe, wenn ich Ehebruch begehe, wenn ich stehle, dann brauche ich von Gott nicht eine persönliche Anweisung, dass ich das jetzt in Ordnung bringen soll. Dann hat mich Gott schon durch sein Wort ganz klar darauf hingewiesen, dass das in Ordnung zu bringen ist und dass er das nicht duldet, in keinster Weise. Das ist der Weg, wie der Heilige Geist führt und wie wir ihm Raum geben. Und als zweites, wir geben dem Heiligen Geist Raum, indem wir für individuelle Führungen offen sind. Der Heilige Geist ist nicht nur im Wort Gottes in der Bibel, sondern er ist in jedem, der sein Leben Jesus anvertraute. Er ist wirksam in uns. Das ist ja das Besondere. Das ist übrigens ein Unterschied. Die östlichen Religionen, die sprechen davon, dass das Göttliche in uns ist und wir das entdecken sollten. Die versenken sich in sich selber, um das Göttliche zu entdecken. Im christlichen Glauben ist es genau umgekehrt. Da sagt die Schrift, nichts Göttliches ist in uns. Aber wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir Buße tun, dann nimmt das Göttliche Raum in uns ein. Das Göttliche kommt zu uns dann. Völlig umgekehrt. Also, das Göttliche ist tatsächlich in uns wirksam. Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und es gibt auch besondere Momente, in denen der Heilige Geist wirkt. So erlebten es die Gläubigen in Jerusalem, die ja bereits den Heiligen Geist empfangen hatten, dass sie besonders durch den Heiligen Geist Gottes gestärkt wurden. Es steht geschrieben, und als sie gebetet hatten, wurden sie alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimut. Das gibt es auch heute noch. Nur ist das nicht mit dem Begriff Geistestaufe zu verbinden, als ob dann der Geist dann praktisch ein einmaliges Erlebnis sei, sondern die Erfüllung des Heiligen Geistes, besondere Erfüllung des Heiligen Geistes, begegnen uns immer wieder in der Schrift. Der Geist Gottes im Gläubigen ist eine Realität und wir sind in vielen Situationen im Leben auf seine Führung angewiesen. Und ein Beispiel möchte ich erzählen, das ich sehr kürzlich erlebt habe. Eines Nachts träumte ich von einem Freund, mit dem ich seit vielen Jahren nicht mehr verkehre. Nicht, weil wir uns zerstritten hätten, sondern weil sich die Wege getrennt hatten. Ich träumte, er sei krank, irgendwo im Unterleib. Und als ich am Morgen aufstand, war mir das immer noch klar, was ich geträumt hatte. Und ich wusste genau, um wer es sich handelt. Und ich dachte, dem sollte ich jetzt eigentlich mal anrufen. Nun habe ich diesen Anruf über circa 4 Wochen vor mir hergeschoben. Fragen Sie mich nicht, warum, dass ich das gemacht habe. Doch dann habe ich mir ein Herz gefasst, habe den Telefonhörer in die Hand genommen und habe ihn angerufen. Da sprach ich mit seiner Frau und fragte, wie es so gehe. Sie sagte mir zuerst, gut gehe es und so, habe ich noch etwas nachgehackt. Und dann hat sie gesagt, vor 4 Wochen sei ihr Mann für 10 Tage im Krankenhaus gelegen. Und müsse operiert werden. Ich könnte mir die Haare ausraufen, dass ich diese Sache verschoben hatte. Eine solche Chance nicht genutzt. Ich hatte die gute Zeit verpasst, um diesem Freund zu begegnen. Eine Situation, wo er mich vielleicht hätte brauchen können, vielleicht auch ein Wort von Jesus hören können. Und dann bedrängte mich noch eine Frage. Wie viele solche Chancen habe ich nicht genutzt, die ich gehabt hätte? Gelegenheiten, Hinweise Gottes, die ich schon übersehen hatte, wo mir Gott einen Wink geben wollte, um zu zeigen, wo ich jetzt aktuell in meinem Leben etwas tun sollte, in seinem Dienst stehen. Und noch eine Frage bedrängt mich. Wie soll ich erwarten, dass mir der Herr weiterhin auf verschiedene Weise Hinweise gibt, wenn ich selber so schwer vom Begriff bin? Wenn ich selber so lange brauche, bis ich reagiere? Wie soll ich erwarten, dass Gott mir noch solche Hinweise gibt, wenn er merkt, ja, der Jürg, dem kann man fast den Hammer über den Kopf schlagen und der macht keinen Wank. Er merkt es nicht. Wir müssen eine Sensibilität für die Führung des Heiligen Geistes entwickeln, wollen wir nicht in christlichen Formalismus uns festfahren. Gott möchte uns, und da bin ich der Überzeugung, im täglichen Leben Hinweise geben und führen. Wie ging dann Paulus nach Europa? Eine Erscheinung, so ein Mann, der ihm gewunken hat. Vermutlich auch in einem Traum. Und er ging nach Europa. Und ich nehme nicht mal den Telefonhörer in die Hand am anderen Morgen, was eine Sache ist von 2 Minuten. Es gibt sogar Momente in unserem Leben, wo wir uns zu Handlungen fast gezwungen sehen. Es ist wie ein innerer Trieb. Aber es kostet uns Überwindung, dazu Ja zu sagen. Es handelt sich also nicht um die schlechten Triebe. Bei denen kostet es normalerweise Überwindung, Nein zu sagen. Bei den positiven Bewegungen kostet es uns manchmal Überwindung, Ja zu sagen. Wenn wir nun stets alle Regungen, die unser Leben verändern würden oder die uns zu etwas bewegen würden, mit sogenannten vernünftigen Argumenten ablegen, so werden wir je länger, je mehr für die individuellen Führungen des Heiligen Geistes immun, unansprechbar. Wir haben alles weg erklärt. Es kann nicht sein, dass Gott mir einen Traum auf etwas hinweist. Kann nicht sein. Natürlich, dann kann ich nie reagieren auf etwas. Was habe ich jetzt halt gemacht? Ich habe übrigens nochmal ein Erlebnis, das mir jetzt in den Sinn kommt. Es war ganz banal, aber es hat mich fasziniert. Als wir an die Bibelschule gingen, hatten wir eine Wohnung in Deutschland, musste man die Wohnungen selber renovieren. Da hat es eine Abdeckung gehabt. So mit Kork, das hat uns überhaupt nicht gefallen. Und so eine Verschalung. Und ich wusste nicht, ich bin handwerklich nicht begabt, ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann dachten wir, das runterzubringen, das ist ja schrecklich. Und dann haben wir geschlafen und dann habe ich geträumt, dass das ganz leicht gehen würde. Ich bin am anderen Morgen aufgesprungen, habe mich hochgenommen und tatsächlich, das konnte man nur so runternehmen. Dann haben wir ruckzuck das Problem gelöst gehabt. Das ist vielleicht eine banale Angelegenheit. Aber es ist tatsächlich so, dass Gott durch verschiedene Weisen uns anspricht, nur wenn wir alles wegdiskutieren und wegreglementieren, dann sind wir immun für die aktuelle Führung im individuellen Leben als Christen. Und was ich jetzt sage, klingt vielleicht etwas komisch, aber ich kann es sagen, weil wir im Wort dafür verschiedene Hinweise haben. Ein Beispiel ist Petrus. Und weil ich in meinem Leben das schon oft erleben durfte. Lieber einmal unbewusst im Vertrauen auf den Herrn in die falsche Richtung laufen. Ich meine damit nicht sündigen, mit falscher Richtung laufen. Aber lieber mal vorwärts in die falsche Richtung laufen. Etwas anpacken, das vielleicht nachher sich zeigt, das war nicht so gut. Als stehen zu bleiben und passiv zu sein. Gott wird uns auf die rechte Bahn bringen, wenn wir uns nicht vom Wort und von der Liebe zu ihm lösen. Er wird uns unser Steuern rumwerfen. Aber wer immer hier steht und wartet, bis ihm Gott dann den großen Auftrag gibt, der steht hier, bis er stirbt. Auch mit den Gaben Gottes ist es so. Die, die hier stehen und sich rumdrehen und fragen, Herr, was ist meine Gabe, was ist meine Gabe, die fragen 20 Jahre. Sie müssen mal etwas tun. Dann wird der Herr sie so lenken, dass ihre Gabe zum Ausdruck und zur Entfaltung kommt. Wer stehen bleibt, der lässt sich schwierig in Bewegung bringen und schon gar nicht steuern. Ein Auto, das steht, lässt sich nicht steuern. Höchstens, wenn man Servolenkung hat, das Lenkrad etwas hin und her schieben, aber das Auto bleibt immer in derselben Richtung, wenn es steht. Dasselbe ist mit dem Schiff. Ein stehendes Schiff lässt sich nicht steuern. Christen sollen in Bewegung sein, im Vertrauen auf den Herrn, und dann werden sie Führung Gottes erfahren. Wunderbare Führung. Ich könnte euch jetzt also den ganzen Sonntag über Führung Gottes erzählen, wo man einfach staunen muss, wie der Herr aktuell in einem Leben lenkt, wenn man in Bewegung ist. Ich fasse zusammen. Den Geist lösch nicht. Lösch das Feuer nicht, das Gott in uns hineingelegt hat durch seinen Heiligen Geist. Lassen wir das einfach nicht zu. Wer das Feuer noch gar nicht kennt, der soll zuerst einmal sich vor Jesus beugen und das ewige Leben in Empfang nehmen. Dann wird der Heilige Geist Wohnung in dir nehmen. Und wer das schon erlebt hat, der soll dieses Feuer brennen lassen. Er soll dem Wort Gottes den Raum geben, der ihm gehört. Er soll nicht dort, wo keine persönliche Führung hingehört, sondern Gehorsam, soll er gehorsam sein. Wir sollen dort, wo die persönliche Führung am Platz ist, persönliche Führung erwarten. Nicht, ob ich stehlen darf oder nicht, da brauche ich von Gott nicht noch eine extra Nachricht und ein Zeichen. Das ist klar. Lernen wir also, auf das Wort Gottes zu reagieren, und behalten wir uns offen für individuelle Führung Gottes durch den Heiligen Geist in aktuellen Lebenssituationen. Ich werde noch mehr dazu sagen in der nächsten Predigt über Thessaloniker, da kommt ja dann noch die prophetische Rede, aber beides wollte ich nicht zusammenpacken, weil das hätte zu lange gedauert. Achten wir doch darauf, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirklich den Raum bekommt, der Gott auch vorgesehen hat. Löschen wir nicht seinen Einfluss in unserem Leben, indem wir alles in festgefügte Formen stecken, uns in Regeln und Reglemente einschließen, dass die Regeln schon verbieten, auf die Führung des Heiligen Geistes zu achten. Manchmal ist das so. Manchmal haben wir uns mit Regeln so eingemauert. Der Heilige Geist kann gar nicht mehr sprechen. Ist unmöglich. Wir dürfen gar nicht auf ihn hören, weil seine Regel verbietet. Wir müssen immer diese Offenheit behalten als Gemeinde und im persönlichen Leben, dass Gott in unser Leben hineinsprechen darf und dass er unseren Kurs verändern darf, wenn er ihn will. Lass das Feuer brennen. Lass es brennen, das Feuer, das Gott in uns angezündet hat. Dann werden wir auch die Früchte des Heiligen Geistes in unserem Leben sichtbar werden. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht, sagte Paulus den Galatern. Das ist in uns hineingegeben durch den Heiligen Geist. Und eindringlich fügt er dann an, wenn wir im Geist leben, das heißt, wenn der Geist in euch Wohnung genommen hat, wenn der Geist ein Bestandteil ist in eurem Leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Zwei verschiedene Sachen. Das ist ein Unterschied. Ob ich einfach den Geist, dass ich im Geist lebe, dass der Geist in mir lebt und dass ich auch dem Geist entsprechend wandle. Das heißt, dass ich dem Geist den Raum gebe, damit ich wirklich unter seiner Führung stehe. Nehmen wir uns das zu Herzen, was Paulus den Thessalonikern sagt, auch wenn es uns vielleicht etwas befremdet und vielleicht dem einen und anderen Angst auslöst, jetzt werden die schwärmerisch oder weiß ich was. Aber wenn wir nicht lernen, auf Gottes Geist zu achten, im Wort, in unserem persönlichen Leben, dann können wir nicht Werkzeuge Gottes sein. Dann können wir keine Ausstrahlung haben in dieser Welt. Und dann wird nichts von uns ausgehen, außer Regeln und nochmals Regeln und Ordnungen. Ich habe nichts gegen Ordnungen und Regeln, aber sie müssen immer so sein, dass der Geist Gottes den Raum dazu hat, uns anzusprechen. Nehmen wir es uns zu Herzen, was Paulus den Thessalonikern sagt, den Geist löscht nicht aus. Amen. Ich bete. Ich möchte dir danken für die große Gabe, die du in unser Leben hineingegeben hast, durch deinen Heiligen Geist. Du wohnst in uns. Und manchmal muss ich sagen, dass mir das gar nicht so bewusst ist, was für ein Reichtum und was für ein Vorrecht das ist, dass du, der erhabene Gott, in uns Menschen Raum und Wohnung eingenommen hast. Und dass du uns führen und leiten willst durch dein Wort, aber auch in ganz bestimmten Situationen du uns ansprichst. Und es ist mein Wunsch, dass ich in meinem Leben und jeder von uns immer mehr lernt, auf dein Sprechen zu hören in vielen Situationen, wo wir doch Fragen haben und oft nicht wissen, wie zu lösen. Oder wo du uns Aufträge geben willst, die wir erfüllen sollen, wo wir in Erscheinung treten sollen, wo wir Segen sein sollen. Herr, führe du uns, dass wir deinem Heiligen Geist vertrauen und nicht auf Abwege kommen und andere Geister wir folgen. Aber deinem Geist wollen wir folgen und uns leiten lassen. Und das bitte ich dich auch für unsere Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die durch deinen Geist geleitet wird, auch in den aktuellen Fragen, die uns beschäftigen, dass wir immer wieder deine Weisung empfangen, so wie du es führen und uns ansprechen willst. Wir danken dir. Amen.